Set Geflüster, der Podcast, der euch erzählt, wie es in der Film-, Fernseh- und Fotobranche wirklich vonstatten geht. Mein Name ist Benjamin Schubert, von Beruf Filmtonmeister. Ich bin seit weit über 30 Jahren bei Serien-, Fernsehfilm- und Kinoproduktion tätig und es macht mir immer noch Spaß, alleine schon, weil kein Tag wie der andere ist. Und mich begeistert nach wie vor das Zusammenspiel der vielen unterschiedlichen Departments mit den unterschiedlichsten Berufen. Diese Berufe möchte ich euch in Gesprächen mit großartigen Kollegen aus der Welt des Films und der Fotografie genauer vorstellen.
Dann, Achtung, Ruhe bitte, wir drehen. Den Ton bitte ab.
Ton läuft.
Z-Geflüster 15, die erste.
Klapp.
Und bitte.
Mein heutiger Gast hat an der Hochschule Film und Fernsehen München studiert. Ton war da eher ein untergeordnetes Fach. Warum er trotzdem einer der bedeutendsten Tonmeister im deutschsprachigen Raum geworden ist, erzählt er uns am besten selbst. Herzlich willkommen, Manfred Banach.
Hallo.
Manfred, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass die Filmerei etwas für dich wäre?
Also die Filmerei war im Ursprung erstmal gar nichts für mich. Ich sollte in den Augen meiner Eltern irgendwas werden, was ihnen später ein Haus kauft oder sie mit in ihr... Ja, so Kleinbürgerträume. Ich habe ganz spät überhaupt erst Film wahrgenommen. Ich war auf dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium in der Elektronik AG. Ich hatte einen UKW-Sender schon gelötet. Ich wusste, was Halbleiter sind, Verstärkerkreise, so ein bisschen sowas. Und mit 16 bin ich auf einmal in der Schüler-Theatergruppe von meinem Deutschlehrer, Hauptdarsteller in einem absurden Theaterstück. Und auf einmal geht ein Ding los und ich finde das ganz, ganz toll. Und dann habe ich ein halbes Jahr dort, bin ich nur noch ins Kino gegangen und habe mich da rumgetrieben in den Studentenkneipen auf der Suche nach Frauen, die mich mögen. War eher erfolglos. Und wohnt zusammen mit einem Schulkollegen, mit dem ich Musik gemacht habe, der eine künstlerische Ader hatte und der bewirbt sich auf der Filmhochschule München. Uli fährt nach Gauting. Während der Zeit kommt die Bewerbungsunterlagen von der Filmhochschule. Und ich sehe die, wir hatten zusammen so eine kleine Wohnung. Und ich sehe die und denke bloß, was der Idiot kann, das kann ich auch. Und ruft den an und sagt, darf ich mal die Unterlagen aufmachen? Und sehe da so, Aufnahmeprüfung, Sie müssen eine Fotoserie machen, Sie müssen einen Essay schreiben, bla bla bla. Ich packe meine Canon AE1, mache eine Fotoreportage mit meiner Schwester und ihrer Freundin über Arbeitslosigkeit im Ruhrpott, schreibt ein Filmessay über einen, glaube ich, einen Steinhauer auf dem Friedhof. Wir erwischen Uli Möller, heißt mein Schulkumpel, der ist auch so ein Fernsehregisseur dann geworden. Wir erwischen in dem Jahr 1977 die Ruhrpottquote der HFF München. Und die nehmen die einzigen zwei Idioten, die sich da bewerben, auf. Da komme ich also auf die Filmhochschule und es gibt eine Riesenexplosion. Also in meinem Kopf war das eine einzige Überforderung. Lauter Leute aus gutem Haushalt, Gleichaltrige, die sehr gebildet waren. Neben mir saß Roland Emmerich, neben mir saß Mika Kaurismäki. Sein Bruder Aki Kaurismäki kam ab und zu Besuch, war noch gar kein Filmemacher. Und wir sind nur ins Kino gegangen, die ganze Zeit, und haben nur wie bekloppt über Filme diskutiert. Und ich habe versucht, in einem Jahr alles nachzuholen, was ich dachte, die anderen schon kannten. Und ich hatte kein Geld. Und München war schon immer schwierig. Ich kriegte 350 Mark BAföG und ich musste irgendwie Geld verdienen. Ich lernte auf der Filmhochschule, hatte mir einen sehr guten Techniklehrer, Professor Müller. Der kam aus dem Atlashof, Fernsehen aus der DDR. Der war ein Top-Techniker und wahnsinnig der einzig wirklich gute Didakt-Lehrer auf der Filmhochschule. Da hatte ich auch eine Woche Tonausbildung. Dann lernte ich die Naga 3 und Naga 4.2 kennen, Sennheiser 816, 416 Mikrofon. Diese eine Woche Filmton sagte mir so eher als Überlebenskünstler, ich suche mir einen Job als Tonmann irgendwo, so Reportage, das muss doch irgendwie gehen. Ich meine, so ein Mikro in der Hand halten, das kann doch jeder. Ja, boom, dann habe ich bei einer Firma einen Job gekriegt. Cine Interart Werner Rieb in München, ganz früh. Also ich war ein Jahr auf der Filmhochschule, 78, sitze ich auf einmal in so einem VW-Bus mit vier anderen Leuten und die fahren durch Deutschland und machen Filme fürs Arbeitsamt, wie es damals noch hieß, Berufsinformationen für Schulabgänger. Und es wurden alle Berufe, die Lehrberufe sind, in Deutschland porträtiert. Und ich war der Tonmann. Ich hatte so einen Bambusstab, so eine improvisierte Angel, ein 416er, ein Ansteckmikrofon, so ein großes Lavalier am Kabel. Ich musste Atmos aufnehmen und ab und zu Interviews und halt einfach mitlaufen und Synchronton, wenn man so will, wie man so sagt, am Spiralkabel dahinterher. Und das war ganz interessant. Also ich war dann plötzlich immer so wochenlang weg zum Geld verdienen und konnte meine Miete besser bezahlen. Dann habe ich, um da mal zum Ende zu kommen, ich habe die Filmausbildung auf der Schule in einem sehr lebendigen Kurs gemacht, der außer Roland und Walter Lindenlaub, sein späterer Kameramann in Hollywood, waren noch Ossi von Richthofen, Gabriele Walter, Uli Limmer, der ist Professor auf der Filmhochschule. Ein Kurs später Michael Gutmann, Rocco Zahn, ganz viele Leute, die alle irgendwie ein bisschen filmverrückt waren. Und wir haben ganz, ganz viel und immer über Filme geredet, Filme gesehen, Fernsehserien gesehen, Comedy gesehen. Und dann irgendwann über diesen ganzen Filmhochschulkreis sagt jemand, hey, du machst doch Ton. Manni, ich habe da so einen Job für so einen jugoslawischen Spielfilm und kannst du mir helfen? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da tun soll. Dann sage ich, ja gut, dann machst du einen auf Tonmeister und ich mache Tonassistent und dann machen wir das. Und dann haben wir einen jugoslawischen Spielfilm, der in München gedreht wurde, als Tonteam gemacht. Und da fing das dann an. Und wir haben so ein Learning by Doing gemacht und sind innerhalb, so ab 83 waren wir dann bei der Bavaria-Film bei Fernsehserien. Alles die große Blase Filmhochschule. Also ohne die Filmhochschule wäre ich einfach sank- und klanglos untergegangen und irgendwann wahrscheinlich hätte ich irgendeinen Job gemacht und wäre da verschwunden. Ich wäre da einfach lost in space gewesen.
Aber du nimmst eine ganze Menge mit. Also selbst wenn du selbst kein Filmemacher geworden bist, jetzt als Tonmeister, als dann der Tonmann, der du geworden bist, nimmst du trotzdem eine große Portion mit, die du gelernt hast, eben auf dieser Filmhochschule.
Das ist der spezielle Aspekt, unter dem ich an diesen Filmtonjob drangegangen bin. Ich habe quasi alle Gewerke gelernt.
Ja.
Wir haben auf der Filmhochschule uns mit Lichtsetzen beschäftigt, mit Kamera, mit Schnitt, mit Tonmischung, mit Drehbuchschreiben, mit Dramaturgie. Wir haben das ja auch alles gemacht. Ich habe auch auf der Filmhochschule war ich Produktionsleiter für Filme. Manchmal war ich Tonmann und Produktionsleiter. Dann war ich Regieassistent bei Leuten, die plötzlich schon einen Profijob gekriegt haben. Dann war ich Aufnahmeleiter. Dann war ich mal Fahrer. Dann habe ich auch mal gespielt bei anderen Leuten. Also ich habe überall reingeschaut. Und dieser Blick auf alle Gewerke und den Film insgesamt als sehr komplexen Prozess, das habe ich auf der Filmhochschule gelernt. Ich war nie irgendwo Tonassistent. Ich war nie irgendwo in einer Tonausbildung einer speziellen, sondern es gab Firmen in München, Heiko Hindacks Filmtonservice, Gruppe 3, die gibt es bis heute. Und später, aber viel später aus der Gruppe 3, entstand dann noch Ambient Recording. Chris Price hat sich dann aus der Gruppe 3 verabschiedet und Ambient gegründet. Und ich habe in der Regel im Filmtonservice Heiko Hindacks, die auch Schneideräume hatten, meine Tonausrüstung für diese Bavaria-Serien. Der Fahnder habe ich gemacht mit Klaus Wendemann. So Vorabendserien. Da war ich da plötzlich drin und hatte jedes Jahr so ein paar Monate Arbeit da. Und wenn ich dann in diesen Filmtonservice-Verleih ging, dann traf ich die alteingesessenen Tonmeister. Die saßen abends immer und haben die Magnetbänder auf Perfo überspielt. Bei Heiko fand sowieso auch immer die Überspielung auf Perfo-Tonband statt. Das brauchte man ja damals für die Steenbeck-Tische. Und dann habe ich da immer in die Werkstatt reingelurrt und habe geguckt, wenn der an der Nagra saß und die aufhatte, dann hatte der das Werkstattbuch von Nagra neben sich. Und dann plötzlich habe ich die Schraube gesehen, wo man den Vorverstärker im Gain hochdrehen kann. Und irgendwo, die Kiste war ja auch fantastisch, so offen, nicht so integriert geschaltet, sondern offen. Und man konnte dann immer so, immer etwas noch weiter lernen. Mhm. Und alles, was Heiko, der war ein gelernter Toningenieur und hatte vorher mit Loriot und so gearbeitet. Und der war ein netter Kerl und den habe ich dann immer so gelöchert und der hat mir dann immer wieder was gesagt. Dann habe ich ja auch erst durch ihn so ein bisschen die Psychologie des Filmtonmanns am Set so kennengelernt. Vorher kam ich aus diesem, wir drehen 24 Stunden, 7 Tage die Woche einen Film bis zur totalen Erschöpfung oder irgendeinem Skandal. Diese Filmhochschulfilme, das ist ja immer, das muss man ja sich nicht so geordnet vorstellen. Und irgendeiner muss den Ton machen.
Ja.
Klar gab es Ed Parente und Chris Price und die haben dann schon noch, während ich auf der Filmhochschule war, ging diese ganzen Bernd Eichinger-Dinger so langsam los und in der Bavaria wurde plötzlich Englisch gedreht und es wurde alles immer größer und Fassbinder drehte in den Studios, die größeren Filme, das war ja auch alles um mich herum. Und da lurte man immer so, was machen die, was ich noch nicht weiß. Einerseits war ich ein Filmfreak, andererseits war ich auch sehr technikaffin. Das habe ich immer so ein bisschen nebenbei gemacht. Und wenn man selber angelt und selber aussteuert, dann wechselt man ja auch diese Perspektive. Das war so eine Besonderheit. Das habe ich ziemlich lange getrieben, dieses Spiel in München. Und so wusste ich eben auch, was es bedeutet, eine Angel in der Hand zu halten. Und wie viel Konzentration man. Und ich wusste auch sehr früh, was das für eine eigentliche Kunst ist, beim Arbeiten wirklich zuzuhören. Also nicht einfach nur zu hören, was geplappert wird und auf das Stichwort zu warten, wann man mit der Angel in die andere Richtung zielt, sondern da so drin zu sein. Und wie schwer das ist, da wirklich reinzukommen und nicht nervös zu sein vor lauter Filmstress. Ich wusste ganz früh, was es bedeutet zu angeln und wie groß der Unterschied ist, wenn jemand in der Story drin ist und sozusagen unsichtbar mitspielt und trifft mit dem Mikro und auch trifft, wenn sich der Kopf wegdreht und nicht hinterkopfig aufnimmt und mumpft, wenn der schon mal dran ist. Und ich wusste ganz früh, dass bestimmte Geräusche in Mikrofonen noch viel unangenehmer ankommen als im Ohr. Dass man da auch was tun muss, um den Ton besser hinzukriegen. Die Sender, die Anstecker waren ja früher auch immer eher noch ein Abenteuer. Da war man sich nicht immer sicher. Und vor allen Dingen habe ich ja angefangen, jetzt kommen wir mal zum Technischen, Mono. Also eine Nagra 4.2 kann man sich vorstellen als ein tragbares Tongerät mit ein paar Monozellen drin. Schön schwer, mit einem Tonband, was 20 Minuten läuft. Und es hat 3 Eingänge, 3 Mikrofonvorverstärker. Und diese 3 Eingänge mischt man zusammen auf eine Spur. In der Mitte der Spur läuft ein Timecode, ein analoger Timecode, der später beim Überspielen nicht mehr gehört wird, weil die Spur gegenphasig aufgenommen ist. Zweifach sozusagen, sodass man das Dil-Dil-Dil nicht hört, aber die Timecode-Entwicklung gab es 77 schon, das ist ja eine Entwicklung vom Fraunhofer-Institut. Und um das ganze analoge Band auch synchron bleiben zu lassen, bis es aufs Perfoband kommt, hatte man diesen Ton und ansonsten hat man eine Monomischung gemacht. Eine Seite vollgemacht mit 3 Eingängen, manchmal hat man ein Mischpult dazu geschlossen für kompliziertere Sachen. Und hat noch mehr Mikrofone auf eine Spur gemischt. Man war so immer froh, wenn der Angler das eigentlich schon mal reingekriegt hat. Mhm. Wenn der geschickt war, am Kabel natürlich, nicht drahtloser Angel. Man musste dem immer hinterherrennen. Man hatte das Ding um und manchmal habe ich das Kabel hochgehalten und manchmal über die Schulter gelegt. Und dann habe ich da unten an den 3 Reglern, hatte ich vielleicht noch irgendwo Mikrofon, wenn wir ein Auto hatten zum Beispiel, Leute steigen in Autos ein und reden, hatten wir ein Kabel, Und das Kabel lief irgendwo hinten durch die Hintertür außen ans Auto. Und bevor das Auto losgefahren ist, musste man den Regler zumachen und jemand musste da hinlaufen und den Stecker ausstecken und dann fuhr das Ding weg. Die Kamera war dann noch nicht im Auto und fuhr dann stundenlang mit, sondern die quatschten und fuhren dann los. Ich habe beim Drehen von diesen ganzen Situationen gelernt, wie man Ton macht. Andersrum gesagt, ich habe jeden Fehler begangen, den man begehen kann. Und den macht man, wenn der einem passiert ist, man steht mit hochrotem Kopf am Drehort und sagt, ich habe das Tonband aus Versehen nochmal eingelegt, nämlich verkehrt rum. Ich habe den ganzen ersten, den Morgen habe ich gelöscht, den gibt es nicht mehr. Speziell der Ton, also ich hatte da am Anfang gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte nur so, ich brauche schnell einen Job zum Geld verdienen. Aber dann merkte ich, ich bin kein visueller Mensch. Ich höre gerne zu, ich höre gerne Musik. Abgesehen davon lese ich auch gerne und habe die Bilder, oder habe schon immer viel gelesen und habe die Bilder gerne im Kopf und habe so meine eigenen Puppen am liebsten tanzen. Und beim Hören ist das anders. Also da bin ich von Anfang an sehr fanatisch gewesen, den Ton zu kriegen. Auch wenn es noch so unmöglich ist, auch wenn das Filmteam weiß Gott, was für andere Probleme hat, aber nicht die des Tonmanns oder der Tonfrau. Ich fand das immer richtig reizvoll, einen knackigen Ton zu kriegen und dran zu sein und so der erste Zuhörer zu sein. Das fand ich immer so eine, für mich persönlich eine Freude. Und ich finde auch bis heute, finde ich das eine große Freude, wenn es zu diesem Magic Moment immer wieder kommt. Also dieses ganze Gewusel und diese ganze Hektik bleibt ja immer stehen, wenn jemand sagt, Ruhe bitte und Action oder bitte. Und dann sind die Schauspieler für eine Weile alleine. Klar, der große Aufwand ist dann Licht, Kamera, alles, was da drauf gewirkt hat, Kostüme, Szenenbild, die Schauspieler, die in ihrer Haltung sind oder auch nicht. Aber da ist es kurz ruhig und dann bin ich der Erste, der am Kopfhörer ist und das hört. Und dann bin ich immer nervös und aufgeregt, ob das klappt. Und ärgere mich auch wahnsinnig, wenn es nicht klappt. Und zwar, das ist ja jetzt schon 1 Million Mal in meinem Leben passiert, das hat sich aber nie geändert. Das ist so etwas, was mich reizt. Das klingt vielleicht ein bisschen doof von außen, aber ich mag das ganz gerne.
Ich habe so wie du erzählst und was ich auch schon in den Vorgesprächen herausgehört habe, möchtest du aber dem Ton auch ein bestimmtes Standing geben. Also das hat natürlich auch mit deiner Ausbildung zu tun, mit deinem Faible für den Film an sich,
ja.
Dass du nicht nur der Techniker bist,
ja.
Der am Ende zwar den Genuss hat, den Ton direkt über die Kopfhörer zu hören, sondern du willst unterstützen und dabei sein und mitmachen.
Ja, also es gibt ja dieses klassische Bild, es gibt ja viele solche Witze am Drehort. Einer meiner Lieblingswitze ist immer, woran erkennt man die Kinder von Tonleuten? Sie sitzen am Rand des Spielplatzes und schauen den anderen beim Spielen zu.
Ja.
Oder es kommt jemand an einem vorbei und hat schon so ein Grinsen im Gesicht und sagt so, in meinem nächsten Leben werde ich Tonmann. So viel ist klar. Weil du natürlich sehr oft nicht im Weg sein darfst und solltest, weil ein Set wird eingerichtet. Ein Tonmann, eine Tonfrau hatten verglichen mit anderen Abteilungen ein überschaubares Equipment. Das kriegt man in eine Tonkarre rein oder in drei Koffer. Das ist jetzt nicht so ein Riesending. Und dann erwarten natürlich, und dann hörst du zu. Du hörst ja nicht nur zu, wenn gedreht wird, sondern du hörst ja auch zwischendurch zu, was passiert am Drehort. Die haben ja alle keine Zeit für dich. Die haben andere Sorgen. Verständlich aus meiner Sicht der Dinge. Aber wenn du ein guter Tonmann, gute Tonfrau sein willst, dann musst du immer hören, wo der Wind gerade herweht und was gerade aus Versehen passiert. Und wenn du siehst, dass die Regie dahin geht und dann plötzlich zu dem oder zu der Schauspielerin sagt, pass auf, das haut alles nicht so hin. Mach da mal was ganz anderes. Wenn der jetzt reinkommt, dann sagst du einfach nichts und gehst darüber und dann fahr den doch mal richtig an. Davon weißt du dann aber nichts. Und du wartest auf die kleine empfindliche Szene und hast die Inputs aufgedreht und dann brüllt jemand los. Das kannst du raushören, wenn du immer zuhörst. Das heißt, du bist zwar unsichtbar, aber mit deinen Ohren bist du überall, wenn du gut bist. Wenn du richtig dabei bist in dem Gesamtprozess eines Drehorts und wenn du das kannst, wenn du nicht so eitel bist, dass jeder auf dich Rücksicht nimmt, sondern wenn du damit spielst und wenn du eine gewisse Selbstironie darüber behältst und nicht verlierst, dann hast du eigentlich eine ganz gute Position dort. Weil die Leute, das würde ich als Standing bezeichnen, wenn du eine grundsätzliche Souveränität in deiner Position ausstrahlst, wenn du das übliche Gequatsche abkannst und relativieren kannst und nicht persönlich nimmst, irgendeiner kommt immer an und schimpft Klar. über dich. Wenn du das mit Humor nimmst, dann bist du jemand am Drehort. Und wenn die durch die Konstanz deiner Zuhörqualität merken auch irgendwann Abteilungen, die ganz vorne kämpfen, die wirklich komplexere Probleme als du zu verarbeiten haben. Also nehmen wir mal die Konstellation Szenenbild, Kostüm, Kamera, Regie, Produktion. Das sind, und wenn man es genau nimmt, auch Drehbuch. Das sind die Leute, die sich den Film ausdenken. Die kommen zu einem ganz frühen Zeitpunkt mit einer Idee und einer Vision. Dann kämpft man ein Drehbuch bis zur Drehfassung durch. Dann sucht man Geld dafür zusammen. Dann sucht man eine Besetzung. Und wer sich auskennt mit der Arbeit einer Pre-Production, was das für eine Kunst ist, die Schauspieler, die man haben will, an den Tagen, wo man mit denen drehen will. All diese Probleme, die in der Vorproduktion zustande kommen, verglichen damit hat eine Soundcrew überschaubare Probleme. Wenn diese Leute zum Drehort kommen, dann sind die einfach nur froh, dass endlich gedreht wird. Das Wenigste, was die in dem Moment brauchen, ist eine Tonabteilung, die sagt, also so können wir hier nicht drehen, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Und der Schauspieler ist zu leise und die Tür ist zu laut und diese blöde Kreuzung und die Flugzeuge und die denken sich, kann der nicht einfach mal funktionieren? Muss der jetzt auch noch kommen? Eine Regie will dann auch eine Ruhe haben. So wie ich das auch gerne mag auch die Regie, dass sie in diesem ganzen Gewusel, irgendwann ist Ruhe und sie kriegt von mir einen Kopfhörer auf und dann hört sie einfach nur den Dialog. Und dann kann sie einfach nur mal hören, die Regie, ob das irgendwas damit zu tun hat, mit dem, was man sich vorher ausgedacht hat. Oder ob es was anderes Überraschendes ist. Und diese Souveränität in der Tonposition ist was ganz Entscheidendes. Man ist immer in Gefahr, ein bisschen in der Aufmerksamkeit wegzurutschen vom Drehort und dann mit den anderen, die gerade auch nichts zu tun haben, so dieses übliche, was machen Sie schon wieder da und wie lange wird denn das heute noch gehen? Das ist ja grauenhaft und ich wollte meine Tochter treffen und es ist schon wieder nichts und wie kriegst du eigentlich Überstunden hier bezahlt und so. Ich halte mich aus diesen Sachen fern. Ich will nicht sagen, dass ich nicht auch schon zu den Geiern gehört habe, die so eher so im Beschwerdestatus sind. Aber ich bin lieber in der Geschichte mit drin und der stille Zuhörer und hoffe, dass der Film was wird. Das ist eher so das. Sonst wäre meine Position so sinnlos, wenn ich nicht an sowas glauben würde. Und ich finde dann auch immer wieder im Moment das ungeheuer spannend. Ich finde auch Probleme spannend. Also unlösbare Dinge in kürzester Zeit lösen, das finde ich, ist beim Film natürlich nicht nur in der Position des Tonmanns, sondern in allen Positionen, die dort sind. Das finde ich wirklich das Aufregende an dem Job. Eigentlich, je schwieriger es ist, desto schneller vergeht die Zeit. Man eiert nicht so rum. Es ist nicht so schwerfällig alles. Man muss ja auch manchmal auch ein dickes Fell haben beim Film, wenn Dinge nicht klappen. das ist auch professionell auszuhalten, wenn gar nichts passiert und es abzuwarten, bis es passiert. Aber die, also wenn alle auf den Ton fluchen und wenn die Schauspieler extrem leise sind und extrem gereizt und die Regie ist am Ende ihrer Nerven und die Beleuchter rumpeln rum, weil es ist die 13. Stunde und es regnet und es wird kalt und es blitzt und alles geht schief. Das sind dann oft Momente, wo meine Achtsamkeit besonders hoch ist, weil ich so denke, das ist so ein Kampf, den muss ich jetzt bestehen. Das ist aufregend. Da bin ich genau dann, das habe ich so entdeckt im Laufe der Jahre, dass die schwierigen Sachen eigentlich die sind, die mich besonders jucken. Das hinzukriegen. Einen schwierigen Schauspieler hinzukriegen, also auch auf meine Seite zu ziehen. Genau, vielleicht ist noch ein Punkt sehr interessant, Ton innerhalb dieser ganzen Geschichte. Ein Drehbuch entsteht, eine Geschichte wird erzählt, gespielt, geschnitten, montiert, gefilmt, mit Musik versehen. Ton grundsätzlich, das habe ich schon damals von diesem herrlichen Professor Müller in der Technikabteilung der Filmhochschule München 1977 gelernt. Ton ist in der Wahrnehmung ein unterbewusster Prozess. Wir sind visuelle Menschen. Also in unserer Entwicklungsgeschichte, da wo wir gerade uns befinden, ist das Visuelle auch für uns selbst das Ausschlaggebende. Die Sprache des Gesichts, die Körpersprache manipuliert wird es von den auditiven Reizen. Wenn wir dann zu dem knackigen Dialog, dem authentischen Dialog, wenn das Publikum wirklich mit dem Ohr an den Lippen der Schauspieler hängt, wenn die Geräusche nicht ganz zufällig eine Stimmung erzeugen, wenn die Musik nicht ganz zufällig da reinsegelt und diese Stimmung verstärkt, dann sitzen wir da und heulen und wissen gar nicht warum. Oder sind erschrocken oder sind im weitesten Sinne einfach nur gebannt. Mhm. Da spielt Ton natürlich eine große, große Rolle. Ich will nicht sagen, dass der Set-Ton, den ich aufnehme, da eine große Rolle spielt, aber einen wichtigen Teil dieser Kette einnimmt. Die gesamte Tonproduktion ist etwas sehr Mächtiges. In der Zeit, in der ich groß geworden bin, da beim Film 77, das ist auch die Zeit von Der Weiße Hai und Der Pate, von George Lucas, Steven Spielberg und so weiter. Und die sind auch alles Filmhochschüler gewesen und die haben von ihrem Geld den gesamten Tonbereich in Hollywood über die UCLA richtig hochgebaut, weil die wussten, was mit Sounddesign passiert, weil die wussten, wie wichtig ein authentischer O-Ton ist. In Deutschland ist es ja so ein Mischverhältnis. Wir sind synchronisierte Filme gewöhnt. Wir kennen immer das wohltemperierte Klavier eines Synchronfilms und wir kennen den O-Ton. Und es gibt ja auch immer dieses Ding, Tatort, ich verstehe da immer kein Wort. Das ist so ein Ding, was mir ganz oft passiert. Machen Sie auch Tatort? Können die da nicht mal Bescheid sagen oder irgendwas anderes machen? Ich verstehe da immer kein Wort. Ist ein komplexes Thema, will ich jetzt gar nicht so erläutern. Aber das englischsprachige Publikum besonders, aber dem deutschen Publikum würde ich das genauso bescheinigen, wenn man den Originalton hat, ich mag das Wort gar nicht mehr so besonders, Originalton, ich sage dazu lieber Setton, also der Live-Ton vom Set, der Live-Moment, wo die Schauspieler das gespielt haben, das Atmige auch der Situation, das spielt schon auch eine Rolle unterbewusst, etwas zu glauben, wenn man den Schauspieler mag, wenn man den Charakter mag, den er spielt, besser gesagt. Und der Charakter spricht in dem Moment, wo ich ihn sehe, zu mir und ich spüre diese Atmosphäre, dann sind wir da in dem Bereich, wo ich süchtig werde, das besonders gut zu kriegen. Und zwar immer wieder, mit allen Mitteln. Da muss man sich ja auch viel einfallen lassen. Das ist ja keine Situation, die für Ton gemacht ist, in der wir arbeiten. Da muss man ja auch Fantasie haben, mit den wenigen Mitteln, die man hat. Um mal für Außenstehende was Technisches zu sagen über unsere Arbeit. Wir haben gar nicht viele Optionen. Es gibt das Mikrofon an der Angel, ein Richtmikrofon. Richtmikrofon heißt aber nicht, dass es die Laute aus den Lippen rauszieht, aus denen sie kommen, sondern dass es die Umgebungsgeräusche ein bisschen reduziert und in der Richtung, wenn man in die Richtung zielt, aus der der Sprecher kommt, dann ist das im Verhältnis etwas besser aufgenommen als das, was drumherum ist. So, da ist also die Angel im Spiel. Dann verstecken wir noch Mikrofone in Kostümen. Die sogenannten Lavalier- oder Ansteckmikros. Im Englischen sagt man Lav-Mics für L-A-V, Lavalier. Die werden also versteckt im Kostüm. Und dann kann man auch, dann ist man etwas näher dran mit der kleinen Mikrofonmembran. Dann ist es demzufolge vielleicht leichter, ganz leise gesprochene Sachen aufzunehmen und auch Sachen aufzunehmen, wo das Angelmikrofon nicht, dass er nicht im Bild auftauchen darf, gar nicht mehr hinkommt. Dann kann man noch Mikrofone verstecken im Set, die sogenannten Plant Mics auf Englisch und in Deutsch Einbaumikros. Hier und da kann man noch was verstecken. Und dann, wenn alles schiefgegangen ist beim Drehen, kann man vielleicht aus der Situation heraus noch mal schnell den sogenannten Nachsprecher machen. Auf Englisch heißt der Wild Line oder Wild Track, also wild im Sinne von losgelöst von der Kamera. Und dann hat man sein Handwerk. Das ist das, was wir haben mit diesen Optionen. Und, wie ich vorhin sagte, man kann die Geräusche beeinflussen. Wenn die zu laut sind, kann man die leiser machen. Eine Wissenschaft für sich. Ebenso eine Wissenschaft für sich ist, wenn man ein Mikrofon nicht wie ein Nachrichtensprecher oder eine Nachrichtensprecherin außen am Kostüm trägt, sondern versteckt, weil ein Spielfilm braucht keine Mikrofone, nicht im Bild. Wie kriegt man das raschelfrei? Wie kriegt man nur die Sprache, aber nicht das Kostüm? Wie kriegt man nur die Sprache, aber nicht den Wind und nicht den Regen? Und das ist ein großes Gebiet. Du weißt es selber, du kommst ja aus dem gleichen Job. Und das ist für mich ein Gebiet, das finde ich nervenaufreibend, aber ein unendliches Thema. Und das erneuert sich auch andauernd. Und jeder hat seine eigenen Tricks. Und jeder hat auch seine eigenen Ideen dazu. Und jedes Kostüm ist anders. Und jeder Schauspieler ist anders. Ja, das sind die Optionen. Und mit diesen wenigen Optionen ein Set zu beobachten und das mit den Augen eines Soundmixers zu sehen, ist sehr spannend und in meinen Augen auch eine hohe Kunst. Man weiß vom Drehbuch her und von den Drehorten her die äußeren Bedingungen, die auf einen treffen. Man weiß von den Charakteren her, die spielen, was an laut und leise dargegeben ist. Das weiß man alles und dann sieht man die Proben und dann sieht man seine Optionen, die man hat oder nicht hat. Manchmal kann man sie auch vorhersehen, abhängig davon, wo die Szenen spielen, wie die Umgebungen sind. Manchmal kann man auch etwas vorbereiten, dass Umgebungen leiser sind, als sie normalerweise wären, mit viel Unterstützung und viel Zusammenarbeit mit Aufnahmeleitung und Regieassistenz kann man vorausschauend Probleme vermeiden, wenn man gut ist. Und wenn man dann da ist und man sieht die Szene, ich will immer ganz früh, wenn die Szenen einigermaßen sitzen, das sehen, dann sehe ich, wo ich Mikrofone anbringe, wo ich sie anbringen könnte. Schauspieler wollen nicht ewig genervt werden mit Ansteckmikrofonen. Wenn du wirklich gut bist, dann hast du deinen Platz gefunden und dann funktioniert der Sender und der nervt auch den Schauspieler oder die Schauspielerin nicht. Und das Mikrofon, das kann der, sie oder er vergessen. Und du kriegst, was du kriegen willst. Das ist super spannend. Und das hat da gibt es kein Lehrbuch für, wirklich. Also was ich sehr empfehlen kann, ist dieses Buch von Patruschka Mierzewa, Behind the Sound Card, einer Frau, die weiblicher Boom Operator ganz früh in Amerika war und dann als Utility Sound Technician, als sozusagen als Zulieferer und Verkabeler gearbeitet hat, ganz lange. Die hat es mal als Buch aufgeschrieben. Als ich das jetzt neulich gesehen habe, habe ich gedacht, das ist so auch die Geschichte meines Lebens. Da steht ganz, ganz viel von diesen Sachen drin. Die Ansteckmikrofone haben seit geraumer Zeit einen großen Platz eingenommen in unserer Arbeit. Und abgesehen von der Kunst des Angelns, die ich ja als Soundmixer nicht beeinflussen kann, das ist der Boom Operator, der Tonassistent, die Tonassistentin, die das macht. Aber die gemeinsame Arbeit von der gesamten Soundcrew an der Verkabelung, das finde ich hochspannend.
Du hast eben schon mal angedeutet, Einfluss zu nehmen, weil man Probleme kommen sieht, gut zu beobachten, sich aber auch eine Einflussnahme zu verdienen, wie ich finde. Gilt das tatsächlich auch bei den Produktionen, die zum Beispiel in Babelsberg stattfinden, mit einem Riesenaufwand und unter amerikanischer Federführung? Hast du da den gleichen Platz im Team wie in einer deutschen Produktion?
Es ist sehr vergleichbar. Also erstmal kochen alle mit Wasser. Die Filme, die ich in Babelsberg mache, die du ansprichst, das sind größere Produktionen, ja. Die haben einen größeren Production Value, die haben ein größeres Szenenbild, die haben mehr Leute, die Gewerke sind größer. Es wird einfach mehr Aufwand getrieben. Am Ende des Tages kann man es aber dann wieder vergleichen, was man vorne hat, am Set, egal wie groß der Aufwand ist, der dazu führt, dann ist es doch Kamera, Regie, Kamera stark unterstützt von einer vielleicht größeren Regieassistentenabteilung und einer großen Location-Management-Abteilung. Alle Abteilungen haben viele, viele Mitarbeiter. Die Soundcrew hat vielleicht statt 2, 3 Leute, bei vielleicht manchmal 4, ich hatte nur 3 oder 2. Continuity, Standfotograf und Sound finden sich schnell auch in der Größenproduktion eher als kleine Sache wieder. Und es geht ja auch dann auch um exakt das Gleiche wie bei Tatort oder Vorabendserie. Die Schauspieler gehen vor die Kamera und reden miteinander. Der größte Schurke hat ja immer noch unglaublich viel zu reden, bevor er seine Schandtaten tut oder während er sie tut. Und dann am Ende des Tages, wenn man sich die Filme anschaut, es sind meistens Konstellationen zwischen 2 und 4 Leuten, maximal 6 Leuten, die man trifft. Und da mache ich gar keinen Unterschied zwischen einem Job, wenn ich einen Tatort in Dresden mache oder in Babelsberg. So wie jetzt der letzte Film war auch ein riesen, riesen Geschiss, John Wick. Da trifft man da so spezielle Leute wie Lawrence Fishburne und Keanu Reeves. Da denkt man sich auch schon, wow, was für Pfunde, mal gucken, wie ich mit denen klarkomme. Aber die sind auch nicht komplizierter oder unkomplizierter als ein Tatortkommissar, der sich zu seinem 40. Tatort hin schleppt und alles haben will, nur keine Komplikationen bei der Arbeit. Was ich festgestellt habe, ist, wenn du in einer multilingualen Produktion, also wo Englisch als Arbeitssprache ist, aber die Leute aus aller Herren Länder kommen, passiert, wenn du in deinem Job und in deinem Handwerk souverän bist und das beherrschst und keine Unsicherheit ausstrahlst und deine Sachen einfach unter Kontrolle hast, dann bist du grundsätzlich mal anerkannt. Das bist du ja auch in einem deutschen Team. Im deutschen Team sprechen alle Deutsch und die Befindlichkeiten, die sind sehr stark. Die Körpersprache ist eindeutig zu interpretieren, die Laune ist eindeutig zu erkennen und die Befindlichkeiten am Drehort sind oft schwer zu managen. Die schlechten Launen und die Missstimmung und dieses Ganze, das ist sehr, sehr kompliziert und da habe ich vor jedem Kollegen, der da Ton macht, jeder Kollegin, die höchste Achtung, denn weil in Wahrheit, wenn ich zu einem multilingualen Film komme, habe ich es leichter. Die Körpersprache ist nicht mehr so genau zu lesen. Was man englischsprachig nennt, ist australisch, amerikanisch, britisch, irisch. Jeder hat seine eigenen Befindlichkeiten. Dann kommen noch die Deutschen dazu und noch ein paar Franzosen und ein paar Israeli. Es ist ja auch toll, es ist ja aufregend, Leute aus so vielen Ländern zu treffen. Und dann findet man einen Common Sense im Englischen. Jetzt bin ich zwar ganz gut im Englisch sprechen und kann mich ausdrücken, weil ich sehr viel englische Bücher lese. Contemporary Literature ist so ein Hobby, um meine Sprache. Ich mache jetzt kein Dialekt nach, ich spreche mit deutscher Aussprache, aber ich kann mich ausdrücken. Aber ich kann dann auch, wenn jemand zickig wird, so tun, als ob ich jetzt diese Stimmung gar nicht verstehe. Und dann denkt er sich, oh mein Gott, der ist halt aus Deutschland, den kann ich jetzt nicht so anscheißen wie einen amerikanischen Tonmann. Und insofern habe ich es sogar ein bisschen leichter,
okay,
am Ende des Tages. Also ich darf vielleicht mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Keanu Reeves ist ein astreiner Typ. Das, was im Netz über ihn steht, dass er bodenständig ist, das kann ich eins zu eins bestätigen. Es ist ein bodenständiger Mensch. Es ist ein Mensch, dem Schauspielen Spaß macht. Ich habe den jetzt getroffen bei John Wick. John Wick ist ja sowas wie Django oder Ein Mann sieht rot, Charles Bronson. Also einer gegen die ganze Welt, eine einzige unfassbare Schlachterei. Am Drehort selber ist die Schlachterei gar nicht zu sehen, weil das ganze Blut und die ganzen Wunden werden reingemalt. Die ganzen Geräusche werden dazu getan. Am Drehort ist es eine Choreografie, ein Ballett mit Flüsterdialog. Kategorisch musst du alle verkabelt haben mit laufenden Sendern, wenn die ans Set kommen, weil die gehen dann sofort zur Regie und zur Stuntregie, um diese komplizierten Kampfchoreografien mit den anderen zu proben. John Wick als Figur ist eine Lieblingsfigur von Keanu. Und der hat immer den gleichen Anzug an, der immer während des Films weggerockt wird. Der hat immer die gleiche Krawatte, der Anzug ist ein teurer Anzug, der hat immer die gleiche Frisur. Das alles ist künstlich. Und wenn er zum Drehort kommt, dann geht er in seinen Trailer und verwandelt sich in John Wick. Und dann kommt der Tonmann und will da irgendwie dran rumfummeln. Oder er hat schon die Krawatte angefummelt und in der Krawatte ist eine kleine Ausbuchtung im Knoten. Dann reißt er dieses Mikrofon da raus und kommt zum Set und sagt, wo ist der Tonmann? Wo ist Manfred? Und dann kommt Manfred an und sagt, was hast du da für eine Scheiße gemacht? Das Mikrofon war in der Krawatte, das will ich nicht. Dann sage ich, ich habe keine andere Chance, bitte lass mich da wieder rein. Ich mache es auch hinten an den Knoten, du siehst es nicht. Wann sollen wir das machen? Jetzt etwa? Dann schmeißt er dir die Krawatte hin und gibt dir 3 Sekunden, um das zu verkabeln. Dann darfst du nicht zittern. Aber wenn du nicht gezittert hast und wenn du mit Sticky Stuff das Ding eingebracht hast, und wenn du seine Haut nicht berührt hast beim Verkabeln und wenn du den Ankle Belt mit dem Bodypack angebracht hast, dann ist er dein Freund. Und so habe ich den erlebt. Mein Assistent war ausgefallen. Ich habe dann selber verkabelt den Rest des Films und habe dann gedacht, eigentlich gar nicht so dumm. Ich habe Kontakt mit den Hauptdarstellern, die kennen mich. Ich begrüße die ganz früh, spreche das mit denen durch. Dann habe ich die verkabelt und dann kann ich auch zu denen hin, wenn was schief geht. Bei John Wick wird er nur gekämpft und auch ganz viel im Regen gekämpft. Beileibe kein leichter Job zu verkabeln, aber wenn die mich kennen, dann lassen die mich das auch tun. Mhm. Und dann bin ich dann plötzlich in einem hochspannenden, persönlichen Ding mit denen, wochenlang. Und dann habe ich da meinen Spaß. Also das nur zu der Größe. Die Größe selber kann einem schon spezielle Probleme bereiten, aber weiß ich auch nicht. Also ich bin da ganz gerne. Ich habe es manchmal schwerer bei einer deutschen Produktion, die in 21 Tagen 90 Minuten zusammenzimmern muss und wo keiner irgendwie, gar keiner Zeit für nichts ist. Bei den großen Filmen werde ich zum Beispiel mitgenommen auf die Tech-Recce, also auf die technische Motivbegehung. Das ist Standard in französischen und amerikanischen Filmen den Ton mitzunehmen, damit er, ich kann da jetzt nicht sagen, nein, wir drehen hier nicht, aber ich weiß, was auf mich zukommt und ich kann dann schon im Vorfeld mit den entsprechenden Abteilungen Probleme besprechen, die ich sehe. Ich kann Absperrungen anmelden, die angemeldet werden müssen, entweder zeitweilige oder nicht. Ich kann Fußböden beeinflussen. Ich kann Kostüme, Schuhe, Schuhsohlen, die zu laut sind, beeinflussen. Ich kann mit anderen Abteilungen schon lange vorher reden, was da auf mich zukommt. Wenn ich das dezent und im richtigen Moment tue, wenn sie nicht ganz andere Probleme haben, die sie drücken, und wenn ich ein bisschen dann insistiere, dann denken die an mich. Und das ist ein Unterschied. Meine Frau ist Regieassistentin. Ich erlebe oft, dass ein Film erst 4 Wochen vorher überhaupt Greenlight hat mit Geld. Dann gibt es ganz, ganz viele Probleme, und weiß Gott nicht, die einer Soundcrew am Set, die zu lösen sind. Und manchmal passiert es dann in der Vorproduktion, dass man sagt, hat überhaupt schon einer einen Tonmann angerufen oder eine Tonfrau? Wir müssen das machen. Während der Zeit sind der Szenenbildner, also Szenenbild, Kamera und Regie mit einem Location-Mann und Produktion unterwegs und suchen Drehorte. Und die sind froh, wenn die die kriegen. Und da bist du nicht dabei, das ist schade. Es gibt da eine technische Motivbegehung, wo der Oberbeleuchter und der und die Bühnenabteilung mitgehen und die Aufnahmeleitung, um die logistischen Probleme der Organisation, Parkplätze, wo ist Catering, wo sind die Toiletten, wo kommt der Strom her, wie kommen wir an das Gebäude dran von außen mit Licht. Das sind ja auch alles große Aufgaben. Da wäre ich aber froh, wenn einer vom Ton auch dabei wäre, damit man einmal weiß, ich rufe dann auch manchmal an und sage, ich kann auch gerne selber da noch vorbeifahren. Da ist das Standing des Tons ist ein bisschen ins Hintertreffen geraten beim deutschen Film. Da will ich niemanden persönlich für verantwortlich machen. Das ist so ein komplexer Gesamtprozess. Da muss man wieder was tun. Das muss man wieder. Die Zusammenarbeit muss man verbessern. Das Standing des Tons, da muss man immer wieder, das muss man wiederbeleben. Der Ton wird so, lass ihn bitte keine Probleme erzeugen, lass ihn einfach machen und was wir nicht kriegen, wird synchronisiert und Amen. Da sind wir ein bisschen hinten rübergefallen. Das ist etwas, was man verbessern kann. Und das müssen wir selbst in die Hand nehmen. Da dürfen wir nicht warten, bis das passiert.
Wer fragt dich normalerweise an, Manfred? Ist das die Produktion oder ist das sogar jemand wie Keanu Reeves, der dann sagt, das hat gut geklappt beim letzten Mal, dem Mann vertraue ich?
Das wäre toll, wenn er das tun würde. Das ist unterschiedlich. In Babelsberg ist es so, da gibt es die üblichen Verdächtigen, die das schon mal gemacht haben. Ein paar Leute, Roland Winke, Kai Lüde, Ed Cantu, fallen mir so spontan ein paar Berliner Tonleute ein, die solche Filme gemacht haben, die werden erstmal in so einen Topf geworfen. Die Produktion in Babelsberg versucht, möglichst viele deutsche Filmleute in der Produktion unterzubringen, weil die Produktion werden ja auch gefördert durchs Medienbord Brandenburg. Die kriegen ja viel Geld, dass sie hier drehen. Und das ist von allen Produktionsleitern und Leiterinnen dort immer ein Ding, möglichst viele Leute unterzubringen. Und im Fall von Ton ist es so, ich werde vorgeschlagen mit anderen zusammen und es werden Treffen vereinbart. Früher persönlich, wenn die Produktion vor Ort schon ist, oder jetzt mit Zoom-Calls. Ich treffe dann in der Regel einen Executive Producer und die Regie. Wenn die Regie keine Zeit hat, jemand aus der Regieabteilung. Und ich kriege ein Drehbuch zugeschickt, was zu dem Zeitpunkt gerade gültig ist, damit ich ungefähr weiß, was los ist. Und dann schnacke ich mit denen eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Und dann erfahre ich wenig später, ob die mich gut fanden oder nicht. Manchmal kriege ich den Job, manchmal kriege ich den nicht. Und da ist es grundsätzlich, sind es in diesen amerikanischen Filmen, sind es die Executives, oft Writer, Producer und Regie. Weniger UPMs, also Unit Production Managers, die deutsche Entsprechung zum Produktionsleiter, sondern aus der Kreativabteilung. Mhm. Bei den deutschen Filmen sind es Produktionsleiter oft, die das organisieren. Manchmal auf, die fragen dann vielleicht die Regie, willst du irgendjemanden haben oder kann ich meine Leute da unterbringen, und dann rufen mich Produktionen an, fragen danach. Meistens, weil eben auch Regie viel zu tun hat. Es ist aber tatsächlich eher so, dass ich den Eindruck habe, ich mag mich täuschen, aber ich habe den Eindruck, bei den deutschen Produktionen gehöre ich eher so zum technischen Stab. Bei den internationalen Produktionen ordnet man den Soundmixer eher dem kreativen Stab zu, weil er mit der Geschichte zu tun hat und die bedienen muss. Muss er erstmal wissen, worum es geht. Bei deutschen Produktionen ist es eher so, ja, wir drehen von dann bis dann. Ich kann dir nicht mehr zahlen als die Tarifgage. Und was willst du denn für deine Ausrüstung haben? Was, so viel, bist du irre? Wir sind ein kleiner Film, wir haben kein Geld. Das sind alles Profis und die verhandeln mit mir und wollen mich halt abzocken und ich will mehr Geld haben. Das ist ein Spiel. Was ich sagen will, ist nur, das ist eher so technisch, weil auch die meisten Filme, die gedreht werden, sind ja auch Formate. Also das meiste sind ja Fernsehfilme. So der klassische Kinofilme gibt es ja gar nicht so viele. Und aus dem deutschen Kinofilm bin ich derzeit so rausgeflogen. Irgendwie. Ich habe eine Weile mit Matthias Schweighöfer gemacht. Und dann irgendwann bin ich da jetzt wieder rausgeflogen und bin jetzt bei Babelsberg mit den Kinofilmen beschäftigt. Ah, da hatte ich zum Beispiel jetzt wieder, habe ich bei einem Netflix-Film einen deutschen Regisseur kennengelernt. Mit dem hatte ich am Drehort einen guten Schnack. Wir haben irgendwie über Filme gescherzt und über Leute. Und der hat mich jetzt angefragt für einen Film, den er drehen will. Lustigerweise ein Film, der in einem Take gedreht wird. Also so wie Victoria, aber ein Horrorfilm. Und der hat plötzlich gefragt, ob denn nicht Manfred wieder machen kann, weil wir hatten so einen schönen Film in der Pandemie in Pirna in den Bergen, ohne Flugzeuge, ohne Autos, ohne Touristen. Ein seltener Luxus, eine stille Welt. Also darf man gar nicht laut sagen, aber die Pandemie hat ja für Ton eine Qualität erzeugt, die ich schon lange nicht mehr gewöhnt war. Und da haben wir einen Film in den Bergen gemacht, wo ich die Anstecker gar nicht mehr reinmixen konnte, weil ich Delay zu der Angel hatte. Weil die Ansteckmixer waren viel länger, viel näher und die Angel war ganz weit weg. Also ergibt sich eine Laufzeit. Also kann ich gar nicht mehr so mischen. Und auf einmal habe ich gedacht, Mensch, ein Film, der nur mit Angelmikrofon geht. Wie geil ist das denn? Da habe ich mich richtig gefreut. Also das ist ja so oldschool, sagt man so, aber das hat ja dann plötzlich wieder Tonperspektive, natürlicher Klang, keine Raschelgeräusche. Der Angler muss drauf sein und der kriegt dann auch eine ganz andere Aufregung, weil der hört dann auf seinem Hörer nicht mehr meinen Mixdown, eine Mischung aus der Angel und den Ansteckern, sondern der hört nur noch sich. Und wenn er das vergurkt, dann hört man das auch. Da gibt es keinen. Und das war ganz aufregend, eine stille Welt. Ja, und und das hat dann wieder so einen Tonmoment erzeugt, nicht zu drehen in so einer lärmerfüllten, kakophonischen Umgebung, was übrigens bei großen Produktionen eher so ist. Es ist dann eine Baustelle. Da musst du mit der Angel gar nicht mehr rumfummeln. Wenn du da keine Anstecker hast, dann hast du verloren. Da sind mehrere Kameras und ganz viel Special Effects und Video Effects und Maschinen. Da brauchst du einen Denoiser. Und dann holst du dir irgendwie den Dialog. Und alle arbeiten mit Isotope später, mit Denoisern, um den ganzen Müll zu säubern, den man da auch noch so aufnimmt. Aber bei diesem Film in Pirna waren wir plötzlich in der sächsischen Schweiz und es war still, es war großartig. Und der Regisseur hat mich jetzt gefragt, ob ich den nächsten Film auch machen will. Und ich habe sofort gedacht, ob das da noch so leise sein wird, ob ich den Ansprüchen gerecht werde, das werden wir noch sehen. Aber es ist aufregend, ein Film in einem Take, da freue ich mich jetzt schon drauf, weil mittlerweile gibt es ja auch Equipment, wo die kleinen Sender, die am Schauspieler sitzen, auch aufnehmen können. Das heißt, die können mir eigentlich gar nicht mehr entwischen, egal wo die Kamera hinläuft. Irgendwo habe ich den Ton drauf. Und das klingt für mich jetzt schon wieder sehr spannend. Mhm. Da habe ich da irgendwie Lust zu. Das ist wieder so ein Spiel.
Jetzt hast du, natürlich sprichst du unter anderem die Ansteckmikrofone an. Das bedeutet, dass wir die mit Batterien oder bestenfalls mit Akkus betreiben. Trotzdem ist das Thema, das grüne Drehen, Green Shooting, ist ein großes. Was kannst du als Tonmeister dazu beitragen?
Also wir sind ja seit Jahren daran, alles nur noch mit wiederaufladbaren Akkus zu machen. Es gibt ja jetzt viele...
deren Qualität auch immer besser wird.
Ja, Qualität wird immer besser. Ja. Die Nickel-Metall-Hybrid-Akkus von IKEA sind in Wahrheit die bis jetzt besten. Das ist die Eneloop-Fabrik, die gekauft haben. Also kann man günstig Tonnen von Nickel-Metall-Hybrid Akkus für die IFBs, also für die Mithören, alles, was ich drahtlos am Set übertrage, wo Leute mithören, wie meine eigenen Leute und Regie und Continuity und wer auch immer, Regieassistenten, die Cues machen müssen. Einige Leute hören ja mit am Drehort direkt und schauen auf Monitore auch, wo sie das Kamerabild sehen. Das läuft alles auf Akkus. Auch die Angel, die wir haben, läuft auf Akkus. Auch die meisten Sender an den Schauspielern haben unterdessen Akkus und wir können sie Standby schalten. Es gibt manchmal noch Fälle, da ärgere ich mich aber jetzt schon immer, dass ich in bestimmte Geräte Lithium-Batterien reinpacke, um eine möglichst lange Laufzeit zu haben. Das geht dann immer um Schauspieler, die das tragen, womöglich mit sensiblen Kostümen. Da will man dann nicht dran. Die Marge ist immer, das muss laufen bis zur Mittagspause. Und dann, wenn die sich entspannen, dann kommt man da nochmal an den Sender dran. Und wenn man dem nicht traut und wenn die Akkus da in der Laufzeit nicht reichen, dann hat man noch Batterien. Aber seit 2 Jahren habe ich eigentlich kaum noch Batterien benutzt. Ich habe immer noch Packen von Lithium-Batterien für so Notfälle dabei. Aber ansonsten habe ich einen Kreislauf von wieder aufladbaren Sachen. Ich habe aufgehört, Plastikbecher tonnenweise zu benutzen. Ich schaue, dass ich meine eigene Flasche dabei habe. Manchmal kriegt man das von Produktion. Und ich versuche, von den Batterien loszukommen. Mhm. Und nicht mehr so viel Müll zu produzieren, Sondermüll zu produzieren. Das ist so der Anteil. Und man merkt das auch an den Produkten, die rauskommen. Das funktioniert. Also auch die ganz kleinen Sender verzichten ja jetzt auch auf die Batterien, um noch schmaler und kleiner zu werden und nicht so aufzutragen. Das ist ja auch ein Faktor. Die Unsichtbarkeit ist ja auch Programm für uns. Und wenn ein Sender, je kleiner der ist, desto lieber wird er von einem Schauspieler getragen. Und da gibt es halt auch jetzt diese kleinen Foto- und Batterien, mit denen laufen die Dinger. Und da man sie alle in den Ruhebetrieb schalten kann zwischendurch, kommt man ganz gut über die Zeit, was die eigentliche Sendelaufzeit angeht. Da bin ich eigentlich ganz happy drüber. Das hat sich so seit 10 Jahren sukzessive verbessert.
Bist du noch nervös? Gibt es Drehtage, vor denen du nervös bist?
Ja. Ich tobe immer meinen kleinen eigenen Film aus. Also wenn ich bereite die Sachen auch vor, ich mache auch meine eigenen Tonauszüge, ich lese ein Drehbuch, wenn ich das kriege, 2-3 Mal, damit ich den großen Bogen im Kopf behalte, damit ich mich nicht so im Stress der einzelnen Drehtage verliere, damit ich auch mitdenken kann in der Nervosität der anderen Abteilung. Regie und Schauspiel haben ja und Kamera haben ja ganz viel mit der Kontinuität der Story zu tun und nicht mit der Kontinuität der Drehtage. Und manchmal hat man etwas, wo Turning Points in einer Geschichte sind, wo alle nervös sind. Und dann bin ich auch ein bisschen mit nervös, weil da möchte ich nicht stören. Da muss alles laufen. Es muss eigentlich sowieso immer laufen, aber an bestimmten schwierigen Tagen muss es besonders gut laufen. Und vor einer Produktion kann ich tatsächlich nicht gut schlafen, weil das so, das läuft dann alles so in meinem Kopf rum. Es gibt ja auch Entscheidungen und es gibt Konstellationen von Leuten und manchmal trifft man vielleicht auch Leute, mit denen man schon mal zusammengeschöppert ist. Dann muss man darüber nachdenken, das wieder zu kitten. Es ist ja nicht alles immer so rosig. Ich hatte auch schon Phasen in meinem Leben, wo ich gar nicht so der ruhige, souveräne Tonmann war, sondern ein echtes Rumpelstilzchen. Und durchgedreht wegen jedem Scheiß. Und dann greift man ja oft die falschen Leute an. Eine Garderobiere, die schlecht bezahlt wird und noch viel länger arbeiten muss als ich, wegen irgendeinem Gefummel am Kostüm, fährt man dann an. Das ist alles, das darf man alles nicht machen. Also wenn, dann sollte man sich mit den großen Tieren anlegen und nicht mit den kleinen. Und da habe ich aber, da habe ich schon so viele Fehler gemacht, da habe ich mich schon so über mich geärgert. Und das alles geht mir oft durch den Kopf vor dem ersten Drehtag. Dann ist es so in meinem Kopf drin, dass ich Lampenfieber habe und meistens auch kürzer geschlafen und ganz früh wach bin. Die Nervosität geht oft so weit, dass ich denke, ich weiß nicht mehr, wie es geht. Und es hört überhaupt nicht auf. Das ist jetzt 45 Jahre später. Und ich denke so, das gibt's doch nicht. Wenn ich 4 Monate nicht gedreht habe, dann weiß ich nicht so richtig, ob das geht. Und ich habe auch gelernt, wenn ich in meinem Keller sitze, in meinem Lager und alles teste, funktioniert immer alles. Aber wenn ich zum Drehort komme, funktioniert gar nichts. Die Frequenzen, die ich eingestellt habe, gehen nicht. Was schief gehen kann, wird schief gehen. Und das ist die Nervosität. Ich sage Nervosität, die Anspannung, aber eine positive Anspannung. Ohne die Anspannung würde ich denken, du solltest mal langsam aufhören. Mhm.
Gibt es diesen einen besonderen Drehtag, von dem du erzählen kannst?
Wenn ich an die Drehtage denke, dann ist es so, es sind zu viele. Es gibt so viele Episoden, es ist so viel passiert, so viel verrücktes Zeug, so viele Länder. Ich kriege sie gar nicht auf die Reihe. Ich bin manchmal am Drehort auch dann so, ich habe so viele Namen gehört, dass ich mir die nicht mehr so gut merken kann wie früher. Das ist so eine Alterserscheinung. Früher habe ich immer alle Namen im Team auswendig gelernt. Und heute denke ich so, oh Gott, ich schaffe das nicht mehr. Wie hieß der noch? Und alle sagen, hey Manfred, wie geht's dir? Weil auch am Drehort mein Name so oft fällt. Und ich denke so, hallo, ja, mir geht's gut, wie geht's dir? Und ich denke so, scheiße, ich muss sofort nachschauen, wie die heißt. Oh Mann, wie peinlich. Also einzelne Drehtage, einzelne Namen, da muss ich mich jetzt richtig aufrappeln. Als Oldschooler, um da auch wieder mal so eine Präsenz und so einen Respekt für andere zu zeigen. Einzelne Dreharbeiten sind mir im Kopf geblieben. Also eine ausschlaggebende Dreharbeit war Krabat von Marco Kreuzpaintner. Das war so der härteste Film, den ich jemals mitgemacht habe, für alle. Das war so ein Film, wo ganz viel Erwartungshaltung, Krabat, mittelalterliche Mühle in Rumänien, in so einem Tal gebaut. Wir fahren nach Sibiu, Hermannstadt und machen die ganzen Außendreharbeiten. Eine tolle Mühle ist gebaut. Sibiu wird gerade umgebaut zur Kulturhauptstadt Europas. Sprich, die gesamte Kanalisation ist lahmgelegt, alle Straßen sind lahm. Im Hotel geht es Klo nicht. Wir fahren raus ins Tal und drehen jeden Tag 14 Stunden, 2 Stunden Fahrzeit hin und zurück. Also Wahnsinn. Der Film war mit allen Belangen überhaupt. Der hatte ganz hohe Ansprüche und es war eine echt harte Übung. Und wir waren in Rumänien und wir haben uns da durchgefightet und haben gedacht, wir müssen es nur schaffen bis Bocholt, wenn wir ins Studio gehen, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir so eine ganz harte Zeit da gehabt, auch wettermäßig, alles. Es war nur Drama. Und dann haben wir es geschafft und dann fahren wir nach Bocholt ins Studio und bauen alles auf. Und die Mühle ist innen wieder aufgebaut. Wir haben auch alle Flöhe mitgenommen, die Schauspieler sofort kriegen. Und wir drehen aber sofort wieder im Studio, wieder jeden Tag 14 Stunden und rutschen so langsam von Arbeitsbeginn morgens um 9 wieder Arbeitsbeginn abends um 9:30. Und wir rutschen in Weihnachten rein und wir drehen noch Heiligabend, abends um 10. Und der Film ist dreimal pleite gegangen und immer wieder neues Geld. Und es ist ein einziges Riesenchaos. Und der ist mir im Kopf geblieben, weil die Lehre daraus war, wir haben das irgendwie geschafft. Es ist dann irgendwie ein Film geworden. Da ist unheimlich viel passiert, auch bei mir. Also auch ganz schwache Momente und unfassbare Streitereien in meiner eigenen Abteilung. Rumbrüllerei und also da ist alles passiert. Und das war jahrelang so die Referenz, das ist ein harter Film. Den haben wir geschafft. Und die Leute, die ich davon kenne, wenn ich denen begegne, dann gucken wir uns manchmal so an. Fuck, das haben wir auch überlebt. Und so, also sowas habe ich in Erinnerung, weil das so jahrelang war das so die Referenz. Wenn es dann später mal hart wurde, dann habe ich so gedacht, naja, das ist hart, aber es ist jetzt nicht so hart wie Krabbert. Das da kommt er nicht dran. Jetzt bei John Wick habe ich auch gedacht, das ist hart. Diesmal ist es wieder hart. Ist es so hart wie Krabbert? Nee, du bist älter geworden, du kannst damit besser umgehen. Aber da war es auch krass. Das waren auch so 100 Drehtage, extreme Beanspruchung. So Happy-Go-Lucky-Dreharbeiten sind mir gar nicht so im Kopf, weil ich absurderweise gelernt habe, dass Happy-Go-Lucky-Dreharbeiten immer einen schlechten Film ergeben haben. Das ist so ein bisschen, klingt so, ist ein bisschen tragisch. Also man muss schon ganz schön gekämpft haben für etwas oder mitgekämpft haben, bis da auch sowas, bis die Energie auch drin ist in dem Film. Zu gute Laune am Drehort entzieht dem Film auf irgendeine absurde Art und Weise die Energie, die er eigentlich gebraucht hätte. Oder Komödien, bei denen ununterbrochen gelacht wird am Set, gähnen die Zuschauer. Ich habe mal so einen Film gemacht mit Til Schweiger, Coco Vell 2. Und da war so eine Filmer-Episode eingebaut. Also Matthias Schweighöfer und Til Schweiger spielen sich irgendwie selber auf eine hanebüchene Art und Weise. Und wir haben uns in die Hose gepisst vor Lachen am Set. Das fanden wir alles auch von den beiden, die jetzt nicht die einfachsten Charaktere sind, fanden wir von den beiden auch irgendwie groß, dass die sich so selber auf die Schippe nehmen und haben gelacht und gelacht. Und dann, einen Film später, da war ich in Wien, da kam Coco Vell 2 raus und da habe ich zu meinem Kollegen, mit dem ich das gemacht habe, gesagt, Theo, lass uns mal ins Kino gehen. Einfach so, nicht zur Premiere, sondern so Samstagsabend, Popcorn-Kino, Wien. Til Schweiger angucken. Wir sind jetzt nicht so, wir gucken solche Filme nicht persönlich an, aber wir finden Filme gut, die Erfolg haben auch. Ist ja nur eher Unterhaltungsindustrie und die spielen ja auch Geld in die Kasse für ganz Filme, viele Filme, die wir gerne sehen, aber die nicht so viel Profit machen. Also gehen wir da rein und sitzen im Kino und als diese ganzen Szenen kommen, über die wir uns totgelacht haben, ist Totenstille im Kino. Und wir merken so, das wollen die alle nicht sehen. Aber als das Baby furzt und Til Schweiger ins Gesicht furzt, da brüllt der Saal. Das ist dann unter Filmern am Set so, naja, okay, alles klar. Aber diese Dinger funktionieren, wie sie immer funktioniert haben. Und da lernt man auch ganz viel. Und das ist, um zurückzukommen auf das Thema, am Drehort ist ein gewisser Anteil schlechter Laune oder ein gewisser Anteil Stress, um das zu kriegen, was man später im Film sehen will, schon notwendig. Das heißt ja nicht, dass man nicht zusammenhält und auch tolle Freundschaften hat. Ich finde oft in dieser Zusammenarbeit, wenn man da an einem Strang zieht und sich Respekt zeigt, habe ich die besten Erfahrungen. Also ich mache das immer noch super gerne. Ich bin jetzt seit letzten Mai Rentner, aber denke nicht im Traum daran, aufzuhören zu arbeiten. Vielleicht ein bisschen weniger, weil ich tatsächlich eine Rente kriege. Ich könnte mich jetzt auch so bescheiden durchkummeln und einfach mal gut sein lassen. Aber ich bin so ein bisschen süchtig nach der Aufregung von Dreharbeiten. Das ist so. Also ich spiele auch die Rolle des Tonmanns. Ich habe die ja jetzt auch gelernt. Ich spiele die auch ganz gerne. Ich meine, ich kann auch nichts anderes. Ich kann mir jetzt nicht da als Beleuchter antreten oder so. Aber ich finde die okay. Also ich lasse mich gerne mal verarschen von anderen. Ich hole mir gerne wieder die ganzen Sprüche ab. Aber ich vergleiche das auch mit einer Band ohne Bass. Ohne Bass und Schlagzeug kriegst du keinen Groove zusammen. Das kann man sehr gut vergleichen mit der Position eines Tons am Drehort. Ohne diese gescheite Prise Salz und Pfeffer, die du mit einem guten Ton abliefern kannst, läuft das Ding nicht rund. Und das ist spürbar. Auch für jemanden, der mit Filmen nichts zu tun hat. Die Schauspieler, die machen, wenn die gut im ADR, also in der Nachsynchronisation sind, dann kriegen sie es irgendwie hin, aber die eigentliche Energie ist weg. Mhm. Und wenn du da viel geschafft hast, wenn du viel Anteil geschafft hast, dann hast du dem Film geholfen. Und das ist spürbar bis in das, ein kleines Kind schaut den Film an und ist dran. Jemand, der sich einfach nur unterhalten will, ist dran. Es ist schon, ich verstehe das auch, wenn Leute sagen, ich habe beim Tatort wenig verstanden. Aber die Lösung dieses Problems ist viel komplexer, als dass man jetzt sagen könnte, dreh doch einfach mal den Regler auf oder mach mal ein bisschen weniger Musik oder sag doch mal den Schauspielern, die sollen lauter sprechen. Das ist ein kompliziertes Ding. Und selbst das zu lösen, ist auch immer noch etwas, was ich mit hohem Interesse verfolge. Also zusammenfassend könnte ich sagen, so der Blick über den Tellerrand drüber ist total wichtig. Man kann nicht nur Ton aufnehmen. Man muss da drinne sein. Man muss zuhören und damit meine ich allen zuhören. Und man muss die Komplexität des Geschehens eines Films, darf man nie vergessen. Und dann kann man sich einordnen und dann ist man plötzlich auch souverän und weiß, wie man mitspielt im Orchester. Und dann macht es Sinn. Und dann kriegt man auch zurück den Respekt, den man einfordert.
Manfred, sehr spannende Einblicke.
Jo.
Ich wünsche dir noch viele schöne Filme mit genug Energie, nicht zu freudig, nicht zu unterhaltsam, nicht zu spaßig während der Arbeiten.
Ja.
Es sollen ja gute
Kreativer
Filme
Stress.
Werden. Kreativer Stress.
Ja.
Hab vielen Dank für deine ausführlichen Erzählungen.
War das zu viel?
Ich glaube, die machen Spaß und neugierig.
Okay.
Und das ist ja das, was wir versuchen wollen zu vermitteln.
Gut, darf ich eine kleine Werbung für mich machen?
Natürlich.
Ich bin seit 3 Jahren im Vorstand von der Berufsvereinigung Filmton. Und ich habe angefangen, den Dialog unter Tonleuten zu beleben, so wie du das ja, Benjamin, auch machst mit diesem Podcast. Ich blase in ein ähnliches Horn und veranstalte sogenannte Filmtonschnacks, in denen ich so zu Einzelaspekten unserer Branche komme. Und ich würde einfach Werbung dafür machen. Es gibt eine Slack-Gruppe, die heißt Voice and Noise BVFT. Und die hat eine E-Mail-Adresse zusammengeschrieben, voicenoise@bvft.de. Wenn sich jemand für Filmton interessiert, habe ich nichts dagegen, eine Anfrage zu kriegen auf voicenoise@bvft.de, ob derjenige in diese Slack-Gruppe kann. Und darüber kann man dann mehr erfahren, was Manfred Banach so an Sendungsbewusstsein für den Filmton hat.
Ich bin sicher, dass es sich lohnt.
Manfred, okay.
Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Danke dir. Ist eine große Aktion, die du da durchziehst.
Super.
Tja, das war eine weitere Folge von Setgeflüster. Ihr möchtet auch mal euren Beruf im Gespräch mit mir vorstellen oder mich bei der Produktion von weiteren Folgen unterstützen und eine Folge unter eurem Namen oder Label präsentieren? Meldet euch gerne unter b.schubert@filmtimer.com. Es gibt noch viel zu erzählen und ich freue mich darauf. Euer Benjamin Schubert.